Herzlich willkommen zur Guten Morgen-Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Dienstag, den 11. März. War der Milliarden-Coup von Friedrich Merz von langer Hand geplant? CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der CDU-Chef Friedrich Merz wollen uns verkaufen, dass die veränderte Weltlage ausschlaggebend für das 1-Billion-Euro-Schuldenpaket sei. Die Sicherheitslage in Europa, Putin und zuletzt auch Donald Trump seien ausschlaggebend gewesen. Ein möglicher Abzug der US-Truppen aus Europa habe alles verändert, was wenige Tage vor der Wahl noch wie in Stein gemeißelt schien. Ein Sternbericht lautet nun: Der Milliardenpakt, Rekonstruktion eines Wortbruchs. Aus dem Bericht geht hervor, dass Merz und seine Partei schon lange vor der Bundestagswahl planten, mit dem alten Bundestag neue Schulden aufzunehmen und damit die Schuldenbremse aushebeln zu wollen. Linnemann bezeichnet es nun als eine kleine Öffnung der Schuldenbremse. Demnach kursierten bereits im vergangenen Spätherbst in der CDU Pläne, wie man an das nötige Geld kommen könnte, um die Bundeswehr aufzurüsten. Laut Stern arbeiteten eine Handvoll Leute in Fraktion und Parteizentrale unterschiedliche Szenarien aus. Eines davon beinhaltete die Option, das alte Parlament zu nutzen, weil im neuen eine Sperrminorität von AfD und linken Parteien sich gegen Bundeswehrschulden stellen könnte. Intern soll die Rede von 200 oder 300 Milliarden Euro gewesen sein. Der Stern schreibt: Selbst manchem Haushaltspolitiker in der Fraktion ist klar, ohne neue Schulden geht es nicht. Nur sagen darf das niemand öffentlich. Wer darüber in den Medien spekuliert, wird von Merz intern zusammengefaltet. Auch sei bereits einen Tag vor dem Eklat im Oval Office zwischen dem ukrainischen Präsidenten Zelensky und US-Präsident Trump in der CDU über ein Sondervermögen oder die Aufweichung der Schuldenbremse diskutiert worden. Der Stern berichtet aus einer Schalte von Merz mit den Unionsministerpräsidenten, bei dem sowohl ein Sondervermögen für die Bundeswehr als auch die Ausnahmeregelung für Verteidigungsausgaben bei der Schuldenbremse erwogen wurde. Falls der Bericht des Stern sich mit der Realität deckt, brechen dadurch zwei Erzählungen zusammen, die Merz vor und nach der Wahl verbreitete. Erstens die Behauptung, dass die Lockerung der Schuldenbremse eine Reaktion auf den Streit zwischen den USA und der Ukraine darstellte. Zweitens wird offenbar, dass die CDU bereits wusste, dass sie an der Schuldenbremse nicht würde festhalten können, während ihr Spitzenkandidat Merz im Wahlkampf weiterhin einen strikten Sparkurs versprach. Äußerst kritisch äußerte sich der FDP-Abgeordnete Wolfgang Kubicki im Zusammenhang mit der Recherche über Friedrich Merz. Sollte die Berichterstattung zutreffend sein, hätte Friedrich Merz seinen kompletten Wahlkampf offensichtlich auf einer Lüge aufgebaut. Er wäre von Anfang an auf dem Trip gewesen, Schulden in exorbitanter Höhe aufzunehmen und dafür auch die alte Bundestagsmehrheit zu nutzen. Er hätte die Wählerinnen und Wähler zudem in einer Weise hintergangen, die ich bislang für unvorstellbar gehalten habe. Eine mögliche Kanzlerschaft, Friedrich Merz, beginnt mit einer unglaublichen Vorbelastung. Kurz nachdem die AfD in Karlsruhe Klage gegen die Sitzungen des aufgelösten Bundestags einreicht, teilt die CDU vertrauliche Informationen in der Sache aus dem Verfassungsgericht mit. Das Ganze hat Frank Haue für die Junge Freiheit analysiert. Gestern Abend um 19.30 Uhr teilt die Bild-Zeitung in ihrem Live-Ticker folgende Meldung. Bundesverfassungsgericht wird sich Mittwoch äußern. Zitat: Wir haben gerade vertraulich erfahren, dass wir davon ausgehen können, dass bereits am Mittwochnachmittag das Bundesverfassungsgericht sich im Rahmen von Eilverfahren zum jetzigen politischen Prozess äußern wird, heißt es aus Unionskreisen, was die geplanten Sondersitzungen des scheidenden Bundestags zur Änderung des Grundgesetzes anbelangt. Dabei geht es ganz konkret um die Verabschiedung des Finanzpakets von Union und SPD. Für Hauke heißt das: Das Bundesverfassungsgericht informiert die CDU-CSU vorab vertraulich, dass Karlsruhe sich bereits morgen äußert. Die Union betreibt aber die Sondersitzungen des alten Parlaments mit Hochdruck. Es geht also um ihr Anliegen. Wie vertraulich der Vorgang geschah, zeigt, dass das Bundesverfassungsgericht bis Montagnacht keine offizielle Pressemitteilung zu der Terminierung des Falls und darüber hinaus versendete. Weiter schreibt er: Dieser Vorgang hat mehr als ein Geschmäckle. Die Union ist hier nämlich quasi juristische Partei und hat ein großes Interesse, dass das Verfassungsgericht die Klagen abweist. Denn am Beschluss über die Sondervermögen, den der am 23. Februar abgewählte und bereits am 27. Dezember vom Bundespräsidenten aufgelöste Bundestag mit 2/3 Mehrheit fassen soll, hängt womöglich auch die Kanzlerschaft von Friedrich Merz. Wenn das Bundesverfassungsgericht aber einer Seite bereits vor der Verkündung vertrauliche Informationen zuspielt, wirft das erhebliche Zweifel an der Unabhängigkeit auf. Mutmaßlich vor jedem kleinen Amtsgericht würde der Richter bei einem solchen Vorgehen wegen Befangenheit ausgetauscht. Zwangsläufig führt die einseitig vorgenommene Indiskretion weitere Fragen auf. Was haben Union und Bundesverfassungsgericht außerdem noch vertraulich besprochen? hatten Politiker von CDU und CSU bereits Gelegenheit, ihre Rechtsauffassung vorzutragen und auf die Entscheidung Einfluss zu nehmen? Zur Erinnerung, die ersten wirklich großen Zweifel an der Unabhängigkeit des höchsten deutschen Gerichts kamen zu Zeiten Angela Merkels auf. Am 30. Juni 2021 trafen sich alle Richter des ersten und zweiten Senats zu einem geheimen Abendessen mit der Bundesregierung Angela Merkels. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist Stefan Harbart von der CDU. Bevor er auf Drängen Merkels im November 2018 an das Gericht berufen wurde, hatte er nie zuvor als Richter gearbeitet. Er war vielmehr stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und auch dieses Mal wird der Ex-Politiker eine entscheidende Rolle spielen bei der Frage, ob ein aufgelöster und vom Volk dann 3,5 Wochen zuvor abgewählter Bundestag weitreichende Entscheidungen wie 3 Grundgesetzänderungen beschließen kann. Die Grünen haben dem Schuldenpaket von Union und SPD gestern eine klare Absage erteilt. Zumindest soll es die Grundgesetzänderungen nur unter ihren eigenen Bedingungen geben. Regieren die Grünen also doch wieder mit? Es erinnert stark an die Zustände in Thüringen. Auch hier kann Ministerpräsident Mario Vogt keine Entscheidungen durch den Landtag bringen, ohne die Linken mit einzubeziehen. Denn seine de facto Mehrheit stützt sich genau auf 44 der 88 Sitze im Parlament, also 50% der Stimmen. Dafür hatte Vogt während der Koalitionsverhandlungen mit den Linken vereinbart, sich einmal im Monat mit ihnen zu treffen, um auch ihre Anliegen in den Thüringer Landtag mit einbringen zu können. Nach der Absage auf der Pressekonferenz gestern öffnen die Grünen wieder eine Tür für einen möglichen Deal. Wir haben uns eine Woche Zeit gegeben, um zu gucken, ob es eine Gesamteinigung gibt, sagte Co-Parteichef Felix Banaschak im ZDF. Es wäre nach seinen Worten gut, wenn es am Ende eine Gesamteinigung gäbe. Aber ob das passiert, ist offensichtlich gerade noch offen. Gelinge keine Gesamteinigung, seien die Grünen bereit, auf der Grundlage eines eigenen Gesetzesvorschlages mit Union und SPD das Grundgesetz für höhere Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben zu ändern. Zu Details des Treffens der grünen Fraktionsspitze mit Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz und SPD-Co-Chef Lars Klingbeil wollte sich Banaschak nicht äußern. Dieses Gespräch dient dazu, überhaupt erstmal in einen Verhandlungsmodus zu kommen. Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt verteidigt die Haltung der Grünen. Dieses Vorhaben mit dem alten Bundestag beschließen zu wollen, halte sie aber für extrem ungewöhnlich. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Göring-Eckardt, es ist extrem ungewöhnlich, besonders wenn die neue Kleiko weiß, dass die Mehrheiten in der neuen Legislatur andere sind. Grundsätzlich gelte aber, der alte Bundestag ist so lange legitimiert, bis der neue Bundestag zusammentritt. Auch die ehemalige Kanzlerin und mittlerweile Bestseller-Autorin Angela Merkel schaltet sich in die Debatte ein. Sie fordert Europa zum Zusammenhalt auf. Es geht wirklich um Deutschland und Europa in diesen Tagen, sagte die CDU-Politikerin im Gespräch mit dem Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler in Düsseldorf. Die Jusos sehen bei den Verhandlungen zwischen Union und SPD eine rote Linie überschritten. Vor allem den Asylplänen stimmen die jungen Sozialisten nicht zu. Dabei hatte Olaf Scholz noch zu Corona-Zeiten betont, es gäbe gar keine roten Linien. Juso-Chef Thürmer sagte gegenüber dem Stern, insgesamt muss das ganze Paket besser werden, sonst wird es mit der Unterstützung der Jusos sehr schwierig. Ich könnte einem Koalitionsvertrag mit diesem Inhalt so nicht zustimmen. Während die Grünen beim Milliardenpaket mitbestimmen wollen, klagen AfD und Linkspartei gegen die geplante Abstimmung des alten Bundestages. In einem Eilverfahren ziehen sie vor das Bundesverfassungsgericht. Das haben sie am Montag angekündigt. Sie haben laut eigenen Angaben eine Organklage nebst Eilantrag eingereicht. Zuvor hat Bundestagspräsidentin Bärbel Baas klargemacht, dass sie die für den 13. und 18. März geplanten Sondersitzungen nicht absagen werde. An den beiden Tagen sollen noch in den bisherigen Mehrheiten über die in den Sondierungen von Union und SPD vereinbarten Grundgesetzänderungen für ein milliardenschweres Finanzprogramm beraten und schließlich abgestimmt werden. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, die nach der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März nicht mehr ohne Stimmen aus AfD oder Linkspartei möglich ist. Die AfD-Fraktion ist davon überzeugt, dass die Bundestagspräsidentin verpflichtet ist, in der aktuellen Situation den neuen Bundestag einzuberufen, teilte die Fraktion mit. Dies gilt insbesondere, da der Bundespräsident den alten Bundestag aufgelöst hat und dadurch die Einberufung des neu gewählten Bundestages, die bereits in der kommenden Woche erfolgen könnte, kein wesentlicher zeitlicher Verzug entstehen würde. Die Linke hält es für zulässig, so weitreichende Entscheidungen noch mit alten Mehrheiten zu treffen. Die Linke hat auch signalisiert, dass sie für Gespräche über eine Abschaffung oder Reform der Schuldenbremse zur Verfügung stünde. Sie ist jedoch gegen drastisch erhöhte Verteidigungsausgaben. Rechtlich geregelt sind die Sondersitzungen in der Übergangszeit im Grundgesetz. Artikel 39 definiert als Ende einer Wahlperiode die Zusammensetzung des neuen Parlaments. Dieser Passus wurde 1976 explizit ergänzt. Die Zusammensetzung findet spätestens am 30. Tag nach der Wahl statt. Auch das geht aus Artikel 39 hervor. Diesmal ist die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestags für den 25. März eingeplant. Es wäre laut Grundgesetz auch problemlos möglich, den neuen Bundestag für die erste konstituierende Sitzung früher einzuberufen. Weiterhin mahnen AfD, aber auch der Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau an, dass wir hier kein Ende einer regulären Wahlperiode vor uns haben, sondern einen Bundestag, der vom Bundestagspräsidenten aufgelöst wurde. Auch hierzu müssen sich die Verfassungsrechtler in Karlsruhe Gedanken machen. Wie die Union ja bereits vertraulich erfahren hat, werden wir wohl frühestens am Mittwoch wissen, welche Entscheidung das Bundesverfassungsgericht für diesen Vorgang plant. Das waren die Kurznachrichten am Morgen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier folgt, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Diese Sendung gibt es überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Im Laufe des Tages gibt es diese Meldungen und weitere Beiträge als ganz ausführliche Sendung auf YouTube zu sehen und zu hören. Schaltet auch dort gerne ein. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.